Mittlerweile, jetzt nach 1,5 Jahren, kann man sagen, dass wir also über 800 Tonnen Hilfsgüter geschickt haben in die Ukraine. Ja. Und wenn man dann Wert irgendwie ausrechnet, das sind mehrere Millionen von Euros. Also das ist wirklich beeindruckend, was geleistet wurde, als der Krieg angefangen hat. Und jetzt natürlich nach 1,5 Jahren müssen wir leider feststellen, dass die Spenden nicht mehr so aktiv vorbeigebracht werden.
Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir mit unserem Gast Oksana Janssen über die Arbeit vom ukrainischen Verein in Niedersachsen und darüber, weshalb es so wichtig ist, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in Krisensituationen einen Beitrag leisten. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Oksana Janssen. Ich bin ehrenamtlich Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Niedersachsen e.V. seit 2015, seit wir den Verein gegründet haben.
Ja, das heißt, ihr besteht schon seit 2015, aber wahrscheinlich ins öffentliche Bewusstsein gerutscht, seit ihr wahrscheinlich vor einem Jahr mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, genau, das kann man ganz deutlich erkennen. Das war auch so. Also vor dem Krieg waren wir ein ganz normaler migrantischer Verein, der Integrationsarbeit geleistet hat für die ukrainische Community. Und dann, als der großflächige Krieg ausgebrochen war, haben wir sofort Hilfsmaßnahmen gestartet. Und also ganz viele Organisationen sind auf uns zugekommen, haben Hilfe angeboten. Wir waren ganz viel in den Zeitungen und so sind wir eben in diesen Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der hannoverschen Gesellschaft gerückt, glaube ich.
Was waren das für Hilfsmaßnahmen, die ihr gemacht habt? Also wie waren so die ersten Sachen, die ihr getan habt?
Die allerersten Sachen waren, dass wir angefangen haben, Hilfsgüter zu sammeln. Das war die allererste Maßnahme war Demonstration organisieren. Wir haben gleich am Tag, wo der Krieg ausgebrochen war, eine Demo organisiert im Zentrum von Hannover. Und dann 2 Tage später wieder eine Demo und einen Tag später haben wir angefangen, Hilfsgüter zu sammeln.
Ja, ich war ja auch mal bei euch im Dezember, wir haben uns das mal angeguckt und ich finde, wenn man sagt, Hilfsgüter sammeln, das klingt immer wie, ich mache ein Auto voll mit Spenden und fahre los. Aber was ihr geleistet habt, ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Ihr habt eine riesige Halle gehabt, wo ihr total gut organisiert wart. Wie war da so die Unterstützungsbereitschaft? Sind Leute zu euch gekommen, haben gesagt, ich will helfen, ich will was machen, ich will was tun?
Ja, genau so war das. Als Menschen uns die Hilfsgüter gebracht haben oder ihre Spenden eben abgeben wollten, haben sie gesehen, dass da sehr viel Gewusel war und wollten sich sofort nützlich machen. So ist eine große Hilfscommunity entstanden, die aus Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten besteht. In unserer Spendenhalle arbeiten zum Beispiel Deutsche, Ukrainer, Polen und auch Menschen aus anderen Nationalitäten zusammen. Das ist unser großes Integrationsprojekt, wo dann eben die unterschiedlichen Nationalitäten zusammenkommen und zusammen eine wichtige Aufgabe erledigen und auch Erfolge ihrer Arbeit sehen und sich austauschen. Wir haben sogar versucht, um eben Deutsche und Ukrainer so näher zusammenzubringen, Deutschkurse zu organisieren und auch Ukrainischkurse. Wir haben gemeinsame Aktivitäten auch in der Halle gemacht, die der Teambildung gedient haben, sodass da wirklich ein gutes Team daraus entsteht. Und mittlerweile sind also viele Ehrenamtliche, die von Anfang an dabei waren, sind nicht mehr dabei, sind viele neue dazugekommen. Also es ist sozusagen, das ist so ein ständiger Wandel. Aber das klappt sehr, sehr gut, weil daraus auch sehr viele private Freundschaften entstanden sind, private Hilfsprojekte. Und das freut uns sehr, dass die Ukrainer auch gleich mit Deutschen in Kontakt kommen, weil das ja auch nicht überall selbstverständlich ist.
Ja. Konntet ihr in dem Moment schneller reagieren, als ich sage jetzt mal zum Beispiel das eine Stadtverwaltung kann oder eine Regierung. Also seid ihr als Verein, konntet ihr ganz, ganz besonders schnell Hilfsmaßnahmen ergreifen?
Ich denke schon, aber ich denke, jeder von uns hat seine eigene Aufgabe und die Stadtgesellschaft, also die Menschen haben sofort reagiert, wo sie dann eben auf Spendenaufrufe in den Medien reagiert haben und gleich ihre Spenden vorbeigebracht haben. Wir haben schnell reagiert, weil wir diese Spenden am gleichen Tag mit den LKWs in die Ukraine geschickt haben. Die Verwaltung, die Politik hat auch Zeit gebraucht, um eben diese Hilfsstrukturen hier so in der Größe aufzubauen, weil natürlich eben die Anzahl der Geflüchteten, die aus der Ukraine kamen, war sehr, sehr groß. Und das hat ja sehr große Kapazitäten erforderlich gemacht. Und ich bin der Meinung, dass die Politik und Verwaltung eine total tolle Arbeit geleistet haben. Und so waren wir alle, wir waren auch gut im Austausch, wir wurden sofort einbezogen von der Politik und wir waren also ein gutes Team. Immer noch sind wir ein gutes Team. Das muss ich wirklich sagen.
Das ist richtig schön zu hören.
Ja.
Verstehe ich das richtig, dass also am Anfang auch, also du hast ja davon gesprochen, dass total viele Menschen kamen, um zu helfen, dass also auch die Solidarität total groß war und die Bereitschaft und der Wunsch, was zu tun.
Ja, wir haben per E-Mail mehrere hundert Anfragen pro Tag bekommen. Wir sind sogar nicht hinterhergekommen, um alle Anfragen zu beantworten. Wir haben leider auch einige unbeantwortete Mails, weil wir leider dazu nicht gekommen sind. Aber zum Beispiel Telefonanrufe. Wir hatten ja zwei Nummern, die angerufen werden konnten. Und während ich zum Beispiel telefoniert habe, kamen dann im Hintergrund zwei, drei Anrufe noch parallel dazu. Und so war ich ständig schreiben, Telefon, sprechen. Wir haben, also das zeigt, dass die Solidarität sehr, sehr groß war und auch diese unglaubliche Flut an Spenden, die haben wir auch registriert und mittlerweile jetzt nach 1,5 Jahren kann man sagen, dass wir also über 800 Tonnen Hilfsgüter geschickt haben in die Ukraine und wenn man dann Wert irgendwie ausrechnet, das sind mehrere Millionen von Euros, also das ist wirklich beeindruckend, was geleistet wurde als der Krieg angefangen hat und jetzt natürlich nach 1,5 Jahren müssen wir leider feststellen, dass die Spenden nicht mehr so aktiv vorbeigebracht werden. Wir haben unsere Arbeit umgestellt. Wir schicken nicht mehr oder selten, wenn da wirklich viele Spenden zusammenkommen, die großen LKWs. Also großen LKWs meine ich 40 Tonnen. Das ist so die größte Größe, also großer LKW ohne Anhänger. Und so schicken wir viele kleinere Autos dahin. Zum Beispiel jetzt im Moment, da wir keine Mittel haben, um Sprit zu bezahlen zum Beispiel, kommen die Hilfsorganisationen aus der Ukraine zu uns mit ihren Autos und holen die Hilfsgüter, die sie bei uns eben angefragt haben. Also wir haben da unterschiedliche Modelle, aber wie gesagt, nicht mehr so, also ich sag mal, zu Beginn waren das in den ersten 2-3 Wochen, glaube ich, waren es 2 große LKWs pro Tag. Das ist wirklich schon sehr viel.
Ja. Wie ist das denn, wenn du sagst, das ist zurückgegangen, was glaubst du, woran das liegt? Also ist es so, dass einfach die Solidarität nicht mehr so stark ist oder dass die Leute ihre Keller einfach schon leergeräumt haben, das, was sie rumstehen hatten? Was glaubst du, ist da der Hintergrund?
Ich glaube einfach, dass es, also im Grunde genommen hat keiner damit gerechnet, dass dieser Krieg so lange dauert. Und das ist so das Erste, das haben wir auch nicht gedacht. Also wir waren so optimistisch zu denken, dass es innerhalb von einem, also 2-3 Monaten, dass es vorbei ist. Leider ist das nicht der Fall und immer noch nicht der Fall. Und immer noch sterben sehr viele Menschen. Und diese Counteroffensive eben fordert jetzt auch sehr, sehr viele Opfer. Ich glaube, das ist der Preis für den Frieden in der Ukraine. Leider Gottes. Aber Ich denke einfach, dass viele Menschen bereits mehrere Male gespendet haben. Das haben wir auch in unserer Spendenhalle gesehen. Und dass die Menschen eben aufgrund dieser auch verschlechterten wirtschaftlichen Situation nicht mehr in der Lage sind, also viel zu geben. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz können wir auch mit dieser Hilfe, die bei uns zurzeit ankommt, gut helfen. Zum Beispiel mit Hilfe von kleineren Projekten, wo zum Beispiel, also dass wir die Hilfsgüter, also dass wir damit einzelnen Familien helfen von Betroffenen in der Ukraine oder Flüchtlingsunterkünften oder auch NGOs, die in unterschiedlichen Teilen der Ukraine helfen.
Ja.
Also es sind nicht mehr eben ein volles LKW-Medikamente, dafür haben wir auch leider keine Spenden mehr, um eben für, sage ich mal so, für 80.000 oder 90.000 Euro einzukaufen. Das ist leider nicht mehr der Fall.
Ja klar, ihr könnt ja nichts verteilen, was nicht bei euch irgendwo abgegeben wird im Grunde genommen.
Genau, und so dauert es zum Beispiel, wenn Hygieneartikel oder Lebensmittel, die werden auch gebraucht, sie werden aber nicht so oft vorbeigebracht, dann dauert es eine Zeit lang, bis wir wirklich große Mengen gesammelt haben, die wir dann schicken können.
Ja.
Also Spenden kommen, aber das dauert, bis wir dann eben genug haben, um alle zu versorgen, die bei uns anfragen. Wir arbeiten auch nicht mehr mit so vielen Hilfsorganisationen zusammen. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, wo man dann schaut, welche Organisation glaubwürdig ist, also Berichte liefert und so weiter, mit wem es einen guten Kontakt besteht, also welche Organisation rechtzeitig auch zum Beispiel also die Berichte einreicht oder Bilder einreicht. Es gibt da so ein bestimmtes System, nach dem man das machen muss. Und so haben wir jetzt im Moment auch eine gute Anzahl. Ich glaube, es sind im Moment, glaube ich, 15 bis 20 Organisationen, wo wir wissen, es sind gute, verlässliche Organisationen, auf die wir zählen können und mit denen wir sehr gut im Austausch sind.
Ja. Aber wenn wir jetzt mal den Blick rüberwagen in die Ukraine, also nicht nur in die Frage, wie viele Spenden werden hier abgegeben, sondern was wird dort gerade gebraucht? Also ist dort auch der Bedarf an Spenden zurückgegangen oder ist der eigentlich so groß wie eh und je oder vielleicht jetzt auch gerade größer?
Größer tatsächlich, weil die Kriegszerstörungen katastrophal sind, insbesondere in diesen also Gebieten, wo aktive militärische Handlungen gibt. Es gibt irgendwie keinen Ort, der nicht komplett zerstört ist, also wo dann, ich sag mal, die russische Armee einmal so rübergerollt ist und dann einmal zurück, also in diesen Orten kannst du nichts mehr anfangen. Also kein Haus ist heile. Das ist tatsächlich so, dass auch Menschen, die es nicht geschafft haben, also ihre Ortschaft zu verlassen aufgrund der Krankheit oder einfach weil die Menschen schon 60 plus sind oder älter sind und nicht mehr mobil sind oder einfach ihre Häuser nicht verlassen wollen, dann leben sie in so einem halb zerstörten Haus. Das ist wirklich herzzerreißend, das alles zu sehen. Und so leben sie so, wie sie können eben. Na, suchen ein trockenes Plätzchen oder verstecken sich von den Raketen in ihren Kellern im Haus oder draußen gibt es solche Außenkeller. Das ist sehr typisch für die Ukraine. Aber auch die Rakete kann dann durchschlagen, diese Betondecke. Das ist wirklich lebensgefährlich dort. Und die Hilfsgüter, also die werden überall gebraucht und in sehr großen Mengen.
Du hast gerade schon Hygieneartikel genannt, die dringend gebraucht werden. Was sind das noch für Sachen, die gerade gebraucht werden? Also was sind so, wenn ich jetzt ein bisschen Budget hätte zu spenden, was sind die dringendsten Sachen, die ich spenden kann?
Medikamente, auf jeden Fall. Jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo die große Tragödie geschehen ist, wo die russische Armee eben dieser Wasserdamm gesprengt hat in den überfluteten Gebieten, muss sehr viel Aufbauarbeit geleistet werden. Es ist so, dass die Menschen überhaupt nichts zum Trinken haben. Also Wasseraufbereitungsanlagen müssen gekauft werden. Und dann die Boote zum Beispiel. Oder wenn die Menschen zurück in ihre Häuser gehen, haben sie alles verloren. Wenn das Wasser dann eben einige Tage voll im Haus stand, kann man alles wegschmeißen, kann man nichts mehr waschen und so weiter. Also so, dass sie alles benötigen. Kleidung und so einfachsten Sachen, wo sie sich eben irgendwie Tee machen können, Essen kochen können, also diese Herdplatten und so weiter. Also man braucht alles, wirklich alles.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas zu Hause habe, was ich sozusagen nicht brauche, ich kann das euch einfach vorbeibringen und ihr guckt dann, ob ihr das weiterverwenden könnt, ob ihr das spenden könnt.
Ja, genau.
Also im Zweifelsfall sozusagen Mut zu mehr spenden und ihr könnt dann schon entscheiden, was wichtig ist.
Oder? Ja, im Grunde genommen können wir alles gebrauchen, was uns vorbeigebracht wird, außer jetzt vielleicht so mechanische Klaviere, das nicht. Genau, ja. Also diese Klaviere verteilen wir hier unter geflüchteten Musikern zum Beispiel. Mhm. Aber alles andere, alles, was auf unserer Spendenliste steht, bei uns auf der Webseite haben wir eine aktuelle Spendenliste und diese Liste ist seit 1,5 Jahren im Grunde genommen aktuell. Da hat sich nichts verändert. Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente, Kleidung, also Kindersachen werden auch gebraucht. Und alles andere, was da auf der Liste steht.
Ja. Ihr habt ja eine Partnerstadt, mit der ihr zusammenarbeitet. Wie ist die Situation dort gerade? Wie ist da gerade das Leben? Habt ihr dort engen Kontakt hin?
Mykolaiv ist die, hat Städtepartnerschaft mit Hannover unterschrieben und umgekehrt. Ne? Mhm. Also in Mykolaiv kann man nicht sagen, dass es sicher ist. Also Mykolaiv wird nach wie vor auch täglich bombardiert. Diese Überflutung kommt auch an, aber nicht sozusagen, also das ist nicht so, dass die ganze Stadt überflutet wird, sondern so einzelne Stadtteile. Mhm. Und man versucht dort ein normales Leben zu führen. In Mykolaiv geht es auch vor allem auch darum, diese Infrastruktur wieder aufzubauen, die infolge der Bombardierungen zerstört wird. Das sind ja wichtige Infrastrukturobjekte wie Stromerzeugungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen. Es wird dort auch viel an Transport gebraucht, um eben Schutt und Asche zu beseitigen, damit man eben dann die Straßen frei machen kann und so weiter und so fort. Was jetzt am besten für Mykolaiv wäre, auf die Webseite zu schauen, der Städtepartnerschaft. Es gibt da eine sehr gute Webseite, die erstellt wurde. Dort steht der aktuelle Spendenbedarf. Wäre es schön, wenn Geld gespendet wird, sodass wir das kaufen können, was aus Mykolaiv angemeldet wird.
Also das, wo wirklich gesagt wird, das brauchen wir gerade, das wäre gerade eine Priorität.
Genau, ja. Es ist so, dass wir diese Bedarfslisten mit Mykolaiv alle 2 Wochen abgleichen. Mhm. Und versuchen dann eben diese Lieferungen zusammenzustellen. Es ist nicht so einfach, weil eben nicht so viel gespendet wird.
Ja.
Und deshalb ist mein Appell an alle, bitte spendet.
Ja. Du meintest gerade, die Menschen versuchen, sowas wie einen Alltag zu haben und ihr Leben zu leben. Ist es möglich, an so einem Ort einen Alltag zu haben? Also ist auch, ihr habt ja bestimmt Kontakt auch zu einzelnen Personen. Ist es möglich, sich an eine Kriegssituation zu gewöhnen?
Ja, eindeutig ja. Also man kann den Alltag haben, auf jeden Fall. Es ist sehr wichtig, dass man bei Sirenen zum Beispiel Schutzbunker aufsucht. Mhm. Das machen nicht alle Menschen. Und man weiß immer nicht, was passiert, ob dann die Menschen dann sich eventuell nicht in Lebensgefahr befinden. Die Kinder gehen ganz normal in die Schule oder lernen auch viel im Online-Format. So ganz vieles ist jetzt auf Online-Format umgestellt worden in der Ukraine. Also all das, was man sich nicht vorstellen konnte, was man online machen kann, macht man in der Ukraine, weil es da eben keinen anderen Ausweg gibt. Natürlich versuchen die Leute, sich irgendwie auch davon abzuschotten. Das ist ein ganz normaler Selbstschutzmechanismus. In den Grundlagen der Psychologie kann man auch darüber nachlesen. Man kann sich an alles gewöhnen. Und das ist eben auch diese traurige Nachwirkung von diesem Krieg, dass auch Menschen ja, sich damit irgendwie ein bisschen abfinden können. Nichtsdestotrotz glauben wir Ukrainer ganz fest an den Sieg, und wir wissen, dass wir siegen werden, weil eben die Wahrheit auf unserer Seite ist, und das weiß die ganze Welt, und ganze Welt unterstützt uns, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil alleine würden wir das nie schaffen.
Euer Ziel ist ja nicht nur Menschen in der Ukraine gerade zu unterstützen, sondern auch Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, in Niedersachsen leben, in Hannover leben. Wie ist deren Situation gerade?
Also die Geflüchteten aus der Ukraine, die also schon früher nach Deutschland gekommen sind, haben sich tatsächlich auch etwas eingelebt. Das geht immer den gleichen Gang. Man registriert sich bei der Ausländerbehörde, man geht zum Jobcenter oder Sozialamt, man bekommt dann eben diese Hilfe, man sucht eine Wohnung und findet vielleicht eine Wohnung, wenn man ganz viel Glück hat, zum Beispiel zur Zeit. Ne? Also die Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine kommen, müssen eben lange darauf warten. Aber das ist auch, ne, also nicht das, also wir wussten, dass auf dem Wohnungsmarkt nicht so viele soziale Wohnungen sind. Das ist tatsächlich auch ein Problem, nicht nur in den Zeiten der solcher Krisen.
Ist auch da die Solidarität zurückgegangen, Leuten einfach erstmal ein Zimmer zu geben? Weil da gab es ja am Anfang total viele Plattformen für ich habe ein Zimmer frei, ich habe ein Gästezimmer. Komm erst mal zu mir, Hauptsache du kannst wo schlafen. Hat sich das verändert?
Also das würde ich nicht sagen. Es gibt dafür schon geregelte Wege, wie zum Beispiel Webseiten. Ukraine-Unterkunft zum Beispiel. Da kann man sich auch registrieren und tatsächlich, also als Geflüchteter und auch die Person, die eine Wohnung oder ein Zimmer anbietet. Ja. Und wir haben schon viele positive Fälle erlebt, wo die Geflüchteten über diese Möglichkeit auch tatsächlich die ganzen Häuser gefunden haben.
Ja.
Genau. Nur kommen bei uns solche Anfragen nicht mehr. Also in den ersten Monaten haben wir ganz viele solche Anfragen bekommen und haben versucht, dann auch die Menschen in diese Wohnungen und Zimmer zu vermitteln. Jetzt kommen sie nicht so oft vereinzelt, aber solche Wohnungen sind auch schnell weg. Und wenn dann eben man also irgendwo zu schlafen hat und was zu essen hat, dann fängt man an, Deutsch zu lernen. Also man wird vom Jobcenter zu einem Deutschkurs zugewiesen, und da sind also viele Geflüchtete zum Beispiel, die schon mit C1 anfangen.
Ja.
Ne? Also sie versuchen hier auch sich so ein bisschen zu orientieren. Natürlich geht es dann auch darum, dass die Kinder in die Kitas oder Schulen kommen, dass man irgendwie seine Freizeit auch gestaltet, dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Da in dem Bereich haben wir auch sehr viele Angebote bei uns im Verein für Geflüchtete. Und viele versuchen sich schon einen Job zu suchen. Oder es gibt auch mittlerweile viele Geflüchtete, die zurück in die Ukraine gekommen sind. Also gegangen sind.
Die jetzt schon gegangen sind.
Ja,
sind die dann an Orte zurückgegangen, wo es gerade verhältnismäßig sicher ist, oder auch in offene Kriegsgebiete?
In die offenen Kriegsgebiete nicht, tatsächlich, aber auch aber in diese, ich sag mal so, halbwegs sichere Gebiete. Ja. Es ist nirgendwo in der Ukraine sicher, aber
natürlich,
genau, weil Sehnsucht einfach zu groß ist. Also viele Familien werden zurückgehen, weil ihre Kinder dann in die Schulen gehen müssen. Mhm. Also es gibt auch Fälle, wo es gibt auch Geflüchtete, leider Gottes, die keinen Anschluss hier gefunden haben, die sich hier nicht, aus welchem Grund auch immer, auch nicht willkommen gefühlt haben. Es gibt aber Geflüchtete, die nur diese Bleibeperspektive für sich in Betracht ziehen. Also es ist sehr viel in Bewegung. Ich kann das jetzt nicht irgendwie statistisch prozentual sagen, wie viele, ne? Aber dazu wird es sicherlich später irgendwelche Untersuchungen geben. Aber was ich sagen kann, dass viele Geflüchtete sich hier wohlfühlen.
Ja.
Und sie lernen Deutschland schätzen tatsächlich. Sie lernen dieses europäische Leben kennen.
Ich habe noch eine bisschen andere Frage, weil du hast ja jetzt seit schon einiger Zeit und ja wahrscheinlich auch nicht erst seit Februar letzten Jahres immer wieder mit diesen Themen zu tun. Und hast du das Gefühl, es wird für dich Alltag, oder ist es auch so, dass diese Geschichten dich immer wieder von Neuem total berühren?
Es ist sowohl als auch. Es ist, man hat sich, ich habe so das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich damit abgefunden habe. Also dass Krieg und also Geflüchtetenarbeit tatsächlich auch mein Leben und das Leben meiner Familie bestimmt. Aber dass wir uns alle erhoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist.
Ja.
Weil es natürlich irgendwie kein Dauerzustand ist. Und wenn man dann mit diesem Krieg oder so insgesamt so in Berührung kommt, dass man irgendwie auch vom Krieg persönlich oder durch Familie betroffen wird, dann merkt man erstmal, was wirklich im Leben wichtig ist. Und in welche Richtung sich zum Beispiel Gesellschaft entwickeln sollte. Ne? Also was an politischen Themen oder also wichtig ist, so dieser Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, das entschiedene Nein zu Propaganda, zu Fake News, zu diesem rechten Verhalten, das darf man nicht dulden, auf jeden Fall am Wurzel erschlagen, weil das ja eventuell zu einem Krieg führen kann. Und diese Themen sind gerade für uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich mitfühlen, uns erreichen auch schlimme Nachrichten vom Tod, also der Freunde, Bekannten, also Verwandten. Wir erleben diese zerschlagenen Familien auch hier von Geflüchteten, die ihre, ich sag mal, Ehemänner verloren haben, Söhne und Und das ist schrecklich, das zu erleben, wie sie leiden. Also das kann man nicht beschreiben, wenn man da erst mit solchen Familien spricht, dann berührt das einem so ganz tief im Herzen. Und man möchte auch alles Mögliche und Unmögliche tun, um diesen Menschen zu helfen.
Ja, danke, dass du das machst. Das ist total wichtig und einfach wirklich großes Dank an euren Verein.
Ja, das ist gerne.
Ein unfassbar wichtiger Beitrag, den der leistet und vor allem auch organisiert. Also ihr macht das ja nicht nur selber, sondern ihr macht ja die Struktur, dass andere Leute auch helfen können. Ihr seid ja auch Ansprechpersonen und das ist
ja für uns ist das
ein wichtiger
wichtig.
Teil. Ja.
Also wir haben das alles ziemlich schnell gelernt. Wir haben von uns selber auch nicht erwartet, dass wir zu so vielen Sachen fähig sind. Was zählt in solchen Situationen ist, dass man eine Unterstützung erfährt, auf jeden Fall. Dass man dass die richtigen Leute einen antreffen, dass man auch wirklich sich gegenseitig unterstützt, Ideen austauscht, im Dialog bleibt. Das ist die positive Seite. Die negative Seite des Ehrenamts es gibt auch sehr negative Seiten, da wo man zum Beispiel irgendwie kritisiert wird von eigenen Leuten teilweise. Das nehmen wir alles nicht ernst, beziehungsweise wir versuchen das zu reflektieren, irgendwie in die Tat umzusetzen, weil wir verstehen natürlich, dass viele Menschen total, die sind verloren. Na, sie kommen hierher und alles ist für sie total neu. Sie kommen mit vielen Sachen nicht zurecht oder vieles ist ihnen halt einfach fremd. Und da muss man eben ruhig zuhören, versuchen zu erklären und weil sich sehr vieles in solchen Gesprächen klären lässt.
Ja.
Das ist so die negative Seite, die ich benennen kann. Und natürlich, wenn man seit 1,5 Jahren so ständig im Einsatz ist, dann merkt man, dass man an Grenzen stößt. Wir haben vor kurzem bei uns im Team darüber gesprochen, dass wir vor einem Jahr noch viel mehr getan haben. Und jetzt im Moment fangen wir tatsächlich auch an, Nein zu sagen. Also das habe ich von mir auch nicht erwartet, dass ich mal zu irgendeinem Projektvorschlag zum Beispiel Nein sagen kann.
Ja.
Man muss sich auch schonen, damit man auch damit man immer wieder Kräfte sammeln kann, sich selbst motivieren kann. Also erholen ist ganz, ganz wichtig damit man eben dann Kraft findet, weiterzuhelfen.
Ja, Nein sagen kann ja auch helfen, die Kraft zusammen für das, wozu man Ja gesagt hat.
Ja,
also,
genau.
Manchmal möchte man ja einfach mehr, als ein Mensch überhaupt jemals schaffen kann.
Ja, was wir festgestellt haben, wir können nicht jedem helfen.
Ja.
Also das ist eine utopische Vorstellung davon, dass man irgendwie jedem helfen kann und alles tun kann und also allem irgendwie so ruhig und gelassen also entgegenkommen kann. So ist es nicht und man muss es einfach einsehen und irgendwie also einsehen und auf jeden Fall dann auch so richtige Wege zu finden, weiterzumachen und die Menschen weiterhin zu unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Also auch ein bisschen realistisch an die Sache leider rangehen müssen.
Genau. Ja. Jetzt im Moment, glaube ich, sind wir so am Punkt, wo wir vieles auch reflektieren müssen. Wir müssen schauen, dass wir auch also vieles vielleicht anders machen. Das ist so die Zeit, wo also weil sich sehr vieles ändert. Also alle 3 bis 4 Monaten ändern sich die Umstände. Also es wechseln sich Teams zum Beispiel von Ehrenamtlichen und in diesem ständigen, also ich sag mal in diesem Stress, wo wir dann seit 1,5 Jahren tatsächlich machen, muss man auch jetzt im Moment, glaube ich, eine ruhige Minute finden, um reflektieren, was eigentlich passiert ist. Wir müssen zum Beispiel bald den also Bericht abgeben über unsere Tätigkeiten an Finanzamt. Da wird auch sehr viel Arbeit auf uns zukommen und auch sehr viel Möglichkeit zur Reflexion und Neuaufstellung.
Ja. Kannst du uns noch einmal zusammenfassen oder einen kleinen Überblick geben, was sind denn jetzt die konkreten Dinge, die wir tun können, um zu unterstützen? Was jeder tun kann sozusagen.
Auf jeden Fall sind zurzeit Spenden wichtig, damit wir weiterhin die also gemeinsam helfen können. Die Spendenbedarfe stehen bei uns auf der Webseite und auch weiterhin Solidarität zeigen. Das ist ganz wichtig, auch Geflüchtete weiterhin zu unterstützen und auch mit der Ukraine zu stehen. Mhm. In dieser schwierigen und ich glaube entscheidenden Zeit müssen wir nochmal alle zusammen raufen und müssen dann eben stark sein und für die Ukraine und für die Menschen, die so viel leiden.
Ist es so, ich habe in den letzten jetzt fast 1,5 Jahren total viele Ukraine-Flaggen überall gesehen, an den Straßenbahnen, aus den Fenstern raus. Tut das gut? Hilft das, das zu sehen, dass die Solidarität da ist? Also macht das was mit dir sozusagen?
Ja, es ist immer wieder angenehm, weil man dann weiß, dass man das Thema nicht vergisst, dass das eben das Thema nicht aus der aus dem öffentlichen Fokus verschwindet. Das ist ganz wichtig und auch für Geflüchtete. Nochmal ist das so eine innere Freude, die einem ukrainische Flagge oder ein Herzchen auf der U-Bahn machen kann und eben auch also diese Unterstützung geben kann. Also ich glaube, das steckt immer so in kleinen Dingen, in kleinen Gesten und das ist auch wichtig.
Das heißt, kleine Gesten zählen auch.
Genau.
Ja. Das ist schön.
Ja.
Dann danken wir dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du berichtet hast für den Einblick in eure Arbeit und auch stellvertretend dir für die Arbeit vom ganzen ukrainischen Verein in Niedersachsen, dass ihr so einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft gerade leistet.
Dankeschön.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir verlinken in den Texten und in den Infoboxen den ukrainischen Verein, die Webseite, die Spendenaufrufe und sagen einfach auch nochmal vom ganzen Herzen, unterstützt es, spendet Sachen, die ihr habt. Es wird anscheinend, haben wir jetzt gerade gelernt, wirklich alles gebraucht.
Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.